Abdere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Love Hockey, Hate Hockey geht immer und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich liebe es, dass Bernd Schwickerath mit dabei ist.
Ja, das kann ich sehr verstehen, aber ich finde es auch ganz großartig, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Herr Fetzer.
Mein erstes Love geht raus an den Kollegen Schwickerath. Danke übrigens, dass ihr weiterhin so viel Feedback gebt zu den Sendungen bisher. Genauso war das gedacht. Ja, ein bisschen mal ein paar Themen abseits des aktuellen Geschehens, die zum Nachdenken anregen. Und das ist anscheinend so bei euch. Und ja, wunderbar. Kann man wunderbar drüber diskutieren, beziehungsweise wir freuen uns auch weiterhin über Feedback. Ich fange mit meinem Hate an. Was hältst du denn davon?
Natürlich.
Da ist ja jeder immer dabei, gut. Sofort immer gleich Hass. Ja,
sehr gut, sehr gut. Eishockey ist Hass. We sell hate, hieß das schon vor Jahrzehnten.
Das ist ja auch kein Hass, sondern es ist ja einfach was mich aufregt oder was mir jetzt nicht so taugt. Es geht dieses Mal um das Champions Hockey League Comeback von Krefeld, kann man ja sagen, oder? Krefeld spielt, oder in Krefeld wird international gespielt, sagen wir so. Das stimmt ja.
Das stimmt, absolut.
Denn das Heimspiel der Kölner Haie in der Champions Hockey League, 12. September gegen Klagenfurt, ist ja nicht in Köln, sondern in Krefeld. Und ich weiß gar nicht, über was ich mich am meisten aufregen kann, darüber, dass es wieder nicht klappt, also wie die Haie-Fans, dass es wieder nicht klappt, diesen Termin zu koordinieren oder die Termine zu koordinieren oder dann doch auch über die Reaktion der Haie-Fanclubs. Auf jeden Fall ist es so, dass die Arena halt wieder mal nicht zur Verfügung steht, weil am nächsten Tag ein Konzert ist. Die Band heißt Cat's Eye. Kennst du, oder? Cat's Eye?
Klar.
Nie gehört, keine Ahnung.
Natürlich nicht. Ich bin 100 Jahre alt, ich kenne keine neue Musik mehr.
Und es ist anscheinend so aufwendig, hier das Bühnenprogramm, dass davor umgebaut werden muss. Also weil am nächsten Tag ein Konzert ist, muss umgebaut werden.
Und ja gut, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil es ist halt häufig so mit so spektakulären Bühnenshows und Lightshows.
Schaffst du das nicht, dass du nach dem Spiel dann noch anfängst und machst deine Nachtschicht? Klar, ist Aufwand, musst wahrscheinlich den Leuten mehr zahlen, aber es ist, also es kommt
nicht so fair. Ja, aber denkt dann, dass das bei der Champions Hockey League ja auch die ganze Untereiswerbung dazu kommt. Das ist ja nicht nur, wir decken mal kurz die Eisfläche ab, ne, sondern oder machen es wieder frei, wie auch immer. Ne? Du musst ja bei der Champions League dann komplett umbauen, ne? Also was die Werbung angeht und alles.
Ja, aber am 10. September spielen die Haie auch zu Hause gegen Frölunda und einen Tag danach ist auch ein Konzert, nämlich von Daniel Caesar. Den kennst du, oder?
Klar.
Noch nie gehört.
Den ich einen Salat erfunden.
Und da, ja, jetzt haben wir den Salat. Da können die Haie dann doch spielen am 10. September gegen Frölunda. Also da.
Vielleicht ist dessen Show nicht so aufwendig.
Ja,
keine Ahnung.
Nein,
aber grundsätzlich bin ich ja absolut bei dir. Es ist halt scheiße, ne? Weil gerade, wenn wir darüber reden, die Berliner, die spielen da im Valley und nimmt den Wettbewerb doch mal ernst, ja, dann sieht man ja, wie ernst der auch bei anderen Clubs dann genommen wird oder notgedrungen nicht genommen werden kann. Ist halt alles schwierig. Und das spricht weiterhin nicht für diese Liga. Und ich kann auch Kölner Fans verstehen, die sagen: Hammer, Leute, sie sind seit so und so vielen Jahren endlich mal wieder in der Champions League. Europapokal ist eine große Sache, genau, mehr als 10 Jahren. Und dann können wir hier nicht zu Hause spielen und müssen irgendwie nach Krefeld fahren. Ja, ist keine Riesendistanz, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn du einfach in dein gewohntes Umfeld reingehst und in dein gewohntes Stadion gehst und jetzt musst du auf einmal woanders hinfahren.
Kannst du auch die Haie-Fans verstehen, die dann sagen, okay, jetzt kommen wir gar nicht, weil es gibt keinen organisierten Support, also keine Busfahrten, keine Banner, keine Fahnen, keine organisierten Fahnen, keine Unterstützung dann, zumindest nicht organisiert, finde ich dann wieder drüber auch, ehrlich gesagt.
Also ja, das ist schwierig, weil die Mannschaft kann ja auch nichts dafür, ne? Und ja, die sollte man ja irgendwie trotzdem unterstützen. Andererseits, finde ich, sind Fans auch nicht irgendwie so eine Kulisse, die man ein- und ausschalten kann und die einfach für ein bisschen Hintergrundtralla sorgen sollen, sondern ich finde, Fans sind halt, jetzt klingt sehr, sehr pathetisch, aber sind nun mal die Seele des Vereins und deswegen finde ich, dass die auch durchaus mal protestieren dürfen und halt dann auch mal nicht das machen dürfen, was sie eigentlich machen sollen.
Das Ding ist, es gibt ja keine Lösung für das ganze Problem. Ne? Also du hast ja in der DL schon jetzt die Regelung, dass die Haie immer auswärts anfangen, dass du zumindest ein bisschen planen kannst, dass du weißt, das erste Playoff-Spiel ist immer ein Auswärtsspiel. Die Termine werden ja vorher festgesetzt und dann weißt du, okay, zu den Terminen kannst du dann eben auch Konzerte oder sonstige Veranstaltungen in der Arena durchführen. März 2023 wäre ja schon mal ein Playoff-Spiel ein DEL-Playoff-Spiel in Krefeld gewesen. Das war damals Viertelfinale gegen Mannheim. Dann ist aber das Helene Fischer-Konzert. Du erinnerst dich. Helene Fischer sagte was. Ja, das sagte was. Ja, das sagt uns beiden was. Ja.
Hat Moritz Müller die nicht weggecheckt? Der war nicht verletzt. Genau,
eine gebrochene Rippe.
Ja, das ist die Geschichte, die ihr heute mitnehmen sollt.
Genau. Moritz Müller hat Helene Fischer gecheckt. Ja, genau. Ja. Gebrochene Rippe, deswegen ist das Konzert ausgefallen und das Spiel konnte dann trotzdem in Köln stattfinden. Aber geplant war es eigentlich für Krefeld gewesen. Und ich verstehe die Fans auch, dass sie sagen, sie wollen zu Hause spielen in Köln. Dann ist ja auch die Frage, gehen da Einnahmen verloren, muss man auch sagen, ne? Weil also weniger Leute reinpassen. Ich weiß nicht, ob die Haie dann bei jedem Champions Hockey League Spiel auch fünfstellig Leute da haben, aber so viele wie in Köln kommen, passen in Krefeld gar nicht rein, muss man auch sagen. Also ist auch ein finanzieller Faktor, aber es kommt dann auch dazu, dass es halt einfach keine reine Eishockey-Arena ist. Ich habe jetzt in den Kommentaren auch gelesen, dann kauft endlich ein eigenes Stadion oder baut ein eigenes Stadion.
Das ist ein bisschen teuer.
Genau, und du musst einfach auch sagen, grundsätzlich funktioniert diese Arena ja, also mit den Zuschauerrekorden die letzten Jahre und dauernd ausverkauft und über 18.000. Also wenn
die Eishockey gespielt hat, nicht nur im Eishockey, die funktioniert ja auch sonst. Da ist ja auch sonst ständig ein Konzert nach dem anderen ausverkauft, irgendeine Show, irgendwelche Karnevalsveranstaltungen, weil die Halle liegt einfach auch geil. Du hast einen Fernbahnhof in der Nähe, du hast ein Viertel drumherum, wo du auch ein bisschen Aufenthaltsqualität hast, nicht so wie ein paar Kilometer weiter in hier in NRW, wo das so mitten zwischen Möbelhaus und Autohaus steht, ne, sondern da ist auch Leben, ne, da in Deutz, ne? Und deswegen funktioniert die Halle halt auch deswegen so gut, sie ist etabliert. Sie ist ja auch jetzt mittlerweile, wann ist die gebaut worden? In den 90ern, ne? Die ist ja auch jetzt fast 20, 30 Jahre alt, ne? Also klar, das ist schon ein gutes Ding, aber trotzdem ist sie auch Fluch und Segen gleichzeitig. Einerseits garantiert sie den Haien halt, dass es die größte Halle Europas ist oder eine der größten. Andererseits ist sie halt auch teuer. Die Haie zahlen da richtig, richtig Geld für, um sie zu mieten. Und sie müssen halt hin und wieder in den sauren Apfel beißen, dass sie nicht immer verfügbar ist, wenn die Haie möchten.
Zwischen 96 und 98 ist sie gebaut worden, du hattest recht, ja genau, Ende 90er, Oktober 98 eröffnet worden. Die Haie sind natürlich der Hauptmieter, beziehungsweise das sind natürlich die meisten Veranstaltungen, die stattfinden, die Haie-Heimspiele, aber wie wir jetzt auch schon mehrfach eben gesehen haben, haben dann doch nicht so viel Mitspracherecht oder Mitsprachemacht, um dann zu sagen, wir können die einfach für alle wichtigen Termine blockieren. Also unterm Strich muss man einfach wieder sagen, es gibt keine Lösung. Es nervt mich nur in mehreren Beziehungen eben erstens, dass es da wieder jetzt Diskussionen gibt, zweitens dann auch, dass man vielleicht nicht darüber als Fans nicht über seinen Schatten springen kann und sagen, okay, dann fahren wir halt nach Krefeld und unterstützen die Mannschaft trotzdem. Oder also wir protestieren. Ja, natürlich, ja. Oder da das dann halt nutzen, um da vielleicht nochmal, also da wird es ja sowieso Proteste geben dann bei diesem Heimspiel. Ja, schwierig. Und unterm Strich muss man halt einfach sagen, wir wissen, dass es keine endgültige Lösung gibt und es wird sich auch nicht ändern. Also solange die Haie in dieser Arena spielen und solange es die Verträge so gibt, wie sie sind, wird sich daran nichts ändern. Es wird immer mal wieder passieren.
Ja, und es ist halt auch für die Champions League selber bitter, ne? Weil wir wissen alle, wie schlecht die Zuschauerzahlen da sind und so zwei, drei volle Kölner Spiele, vielleicht nicht ganz voll, aber gut fünfstellig, hätten auch den Zuschauerschnitt mal deutlich nach oben gepusht und du hättest vielleicht auch mal ganz andere Bilder und Geschichten dann präsentieren können als Liga. Aber, naja, die Liga hat halt echt Probleme, ne? Es gibt eigentlich immer noch gar keine Lösung. Denk dran, die Finnen haben doch gesagt, 2028 steigen wir aus, wenn sich nichts ändern. So lang ist es jetzt auch noch mehr hin bis 28. Bisher hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Klar, die werden jetzt wieder verkünden und die Reisekostenpauschale ist nochmal erhöht worden und es wird so viel Geld ausgeschüttet wie niemals zuvor. Aber richtig wirtschaftlich interessant ist der Wettbewerb immer noch nur für Teams, die das Finale oder maximal das Halbfinale erreichen.
Was glaubst du, machen die Haie die der Arena wirklich nahezu voll und sagen dann, okay, also bei den Heimspielen, die eben auch wirklich in der Arena sind, und sagen, okay, wir zeigen es euch jetzt, wir haben es in der Liga gezeigt, dass wir das Ding voll machen können, wir sind die zuschauerstärkste Mannschaft in ganz Europa, wir machen das auch in der CHL und sind da dann gegen den Trend?
Also ich denke mal, die Euphorie wird auf jeden Fall nach wie vor da sein in Köln. Ne? Also die letzte Saison, ja, sie ist jetzt nicht so geendet, wie sie sich das vorgestellt haben, aber grundsätzlich war es ja eine super Saison und die Stimmung ist gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ voll wird. Ob es ganz voll wird, glaube ich eigentlich nicht. Aber wer weiß schon.
Das war unser Hate. Oder ja, war ein Hate.
Ja, war ein Hate. Jetzt kommt Love. Denn und mein Love schließt an mein Hate von letztem Mal an. Ist das nicht toll? Weil ich habe doch letztes Mal gesagt, dass es mich so nervt, dass irgendwie immer die gleichen 3,5 Leute verpflichtet werden, weil es irgendwie ja anscheinend nur einen ganz überschaubaren Kreis von Leuten gibt, die qualifiziert sind für gewisse Jobs. Und das stimmt auch auf der oberen Ebene, ne? Sei es Präsidenten, sei es Manager, sei es Trainer, da sind es immer die gleichen Leute. Aber ich finde auch auf einer anderen Ebene ist das Eishockey sogar relativ progressiv. Da werden immer mal wieder Leute angestellt, die selber gar keine Profikarriere hatten und die irgendwie aus so anderen Bereichen kommen und sich da einfach rein über ihre Leistung, über ihre Qualität, über ihre innovativen Ansätze für irgendwas qualifiziert haben. Und jetzt haben wir so einen Fall und zudem haben wir auch eine persönliche Beziehung, nämlich Yannick Beichler, unser guter Freund hier aus dem Podcast, mit dem ich früher auch bei den Shorthanded News schon NHL-Podcast gemacht habe, der hat tatsächlich einen festen Scouting-Job bei den Minnesota Wild bekommen. Und das freut mich extrem und natürlich erstmal für Yannick persönlich, weil ich ihn sehr gut leiden kann, weil er ein super lieber Mensch und zugewandter Typ ist und einfach auch was in der Birne hat und richtig gute Sachen macht und ist auch den Weg echt gegangen, ne? Erinnert euch, er hat ja angefangen mal so als Scout für die Spokane Chiefs aus der WHL. Dann hat er kurz bei den Frauen gearbeitet in der Bundesliga. Dann war er zuletzt bei Elite Prospects und hat sich wirklich immer und immer weiter fortgebildet und immer bessere Sachen gemacht und immer besseren Namen gemacht. Und jetzt ist er wirklich in Anführungszeichen ganz oben angekommen als festangestellter Scout eines NHL-Teams für Europa. Und ich finde es großartig. Erstens, wie gesagt, für Yannick persönlich, aber ich finde es auch großartig, dass die NHL oder einzelne Teams solche Lebenswege halt auch dann fördern quasi, ne? Oder ja, also wie gesagt, Yannick war nie Profi oder so, ne? Aber er hat sich halt einen Namen gemacht als jemand, der ein sehr gutes Auge für Talente hat und deshalb hat er jetzt diesen Job bekommen und ich finde es groß.
Und da sieht man schon auch, dass sich in der Sportart was getan hat in den ja, letzten Jahren. Also ein weiterer lieber Ex-Podcast-Kollege Tom Kanzok ist ja Videocoach bei den Eisbären Berlin. Auch da war klar, der versteht was von Eishockey, der hat eine Faszination für diese Sportart, der hat Lust, sich weiterzubilden und eben da weiterzukommen und ist dann belohnt worden. Und oft ist es ja dann vielleicht auch ein bisschen Glück oder die richtige Person, die einen anspricht oder vielleicht mal ein Gespräch, das dann irgendwie vertieft wird. Aber da sieht man dann schon, dass auf der Ebene, also so ein bisschen, ich nenne es mal Backoffice, ja, von Eishockey-Clubs, dass da schon was funktioniert und dass dann und was passieren kann und dass da auch die Leute, die eben schon seit Jahren im Business sind, dann doch clever genug sind, um zu sagen, okay, da holen wir uns mal eine andere Meinung oder nochmal eine andere Perspektive rein und haben da vielleicht nochmal einen wichtigen Input.
Ja, also klar, wir reden jetzt noch nicht darüber, über so Zustände, wie es sie im Baseball gibt, weil das ist ja richtig krass. Natürlich ist Baseball auch ein anderer Sport, der kann noch eher über Zahlen getrackt werden. Aber im Baseball ist es ja mittlerweile so, dass zwischen 85% und 90% der Leute in echt wichtigen Positionen, Manager, irgendwie President of Baseball Operations oder sowas, gar nicht mehr Ex-Spieler sind, sondern irgendwelche Analysten, irgendwelche Computerfreaks, irgendwelche Datenleute, die sich einfach so gut da reingefuchst haben in das ganze Thema, teilweise selber irgendwelche Datenmodelle entwickelt haben, dass die deswegen dann verpflichtet wurden, um halt dann Kader aufzubauen. So weit sind wir meist noch nicht. Natürlich sind die GMs zu einem allergrößten Teil Ex-Profis, die ganz nah dran sind. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Aber halt in dieser Ebene darunter, die Leute, die halt diese Manager und Präsidenten mit Informationen versorgen, da erleben wir halt auch im Eishockey immer mehr Leute, die einen anderen Hintergrund haben. Yannick ist einer davon. Tom ist ein anderer davon und dass solche Leute dann halt Jobs kriegen, finde ich absolut richtig. Und ich finde es auch für uns persönlich gut, weil wir sie halt persönlich kennen. Freut mich natürlich immer für Leute, die ich kenne und leiden kann, wenn die dann gute Jobs haben. Aber jetzt auch mal fernab unserer persönlichen Befindlichkeiten. Das ist einfach eine Entwicklung, die ich bei vielen anderen Entwicklungen, die mir nicht gefallen, die mir da sehr gut gefällt.
Und dieses als Computerboy belächelt zu werden, hat auch, ist mein Gefühl zumindest ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren in der NHL. Klar ist vielleicht auch
John
so, dass... Was?
John Shaker hat einen neuen Job bekommen, was willst du? Ne?
Ja, also ist natürlich auch so, dass es einfach auch ein Hoch gab, ja, beim Thema Datenanalyse und die sich natürlich dann auch etablieren wollten und mit Druck irgendwie auch natürlich in die Branche reingedrängt sind. Und jetzt ist es irgendwie etabliert und deswegen können sich vielleicht die Leute auch nicht mehr so drüber aufregen, aber war schon mal anders, würde ich sagen.
Klar, und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, man muss nur auf Zahlen gucken, ne? Weil wir sagen ja oft genug, das ist kein Computerspiel. Ne? Hier geht es nicht nur darum, was kann jemand wirklich auf dem Eis. Es geht auch um Zwischenmenschliche und das ist ja auch ganz wichtig, ne? Weil so eine Kabine, ne? Das sind halt junge Menschen, die immer auf einem Haufen sind und wo sehr viel Druck herrscht und sehr viel interner Konkurrenzkampf und sowas. Natürlich muss man auch Leute kennenlernen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass jemand hier nur Homeoffice macht und dann irgendwelche Zahlen vergleicht und sagt, den musst du holen und den nicht. Aber man kann es halt auch nicht komplett ausblenden und sagen, ja, der Eye-Test ist das Wichtigste und ich bin alter Knochen und alles, was so digital ist, interessiert mich nicht. Ne? Man muss einen guten Mittelweg finden. Und ja, es gibt Leute, die stehen halt für diesen Mittelweg. Und Yannick ja zum Beispiel, der guckt ja auch nicht nur auf Zahlen. Der reist ja jetzt durch die Gegend und lernt Leute kennen und spricht mit den Spielern, spricht mit den Beratern, spricht mit den Eltern, lernt das Umfeld kennen und sowas, um den Spieler dann auch in Gänze einschätzen zu können. Und genauso muss es auch sein.
Und wir hören ja auch immer wieder von Leuten in Positionen auf höheren Ebenen, dass dann, obwohl natürlich das Eishockey-Knowledge da ist und die Beziehungen da sind, dass trotzdem halt Fehler gemacht werden. Ja, wo du dann den Kopf schüttelst und denkst, okay, das gibt's ja nicht, dass man das nicht bedenkt, ja, und dann eben doch, auch wenn natürlich dann irgendwie die Verbindungen da sind und man sich gegenseitig kennt, so ein Job ja noch was anderes auch noch fordert, was dann vielleicht nicht da ist, ja, was halt erstmal erlernt werden muss, und wenn es nicht erlernt werden wird, wird es halt dann schwierig.
Ja, und vor allen Dingen ist natürlich auch der Vorteil von jemandem, der eben nicht die lange Spielerkarriere hatte und nicht irgendwie seit 30 Jahren zu diesem Zirkus gehört, dass du auch nicht so Abhängigkeiten hast. Natürlich hast du Abhängigkeiten im Verhältnis zu den Leuten, die dich dann verpflichtet haben, das ist klar. Aber es ist ja nicht so nach dem Motto, ja, jetzt muss der irgendwie den Spieler von seinem alten Buddy nehmen, mit dem er früher zusammengespielt hat und der jetzt irgendwie Berater ist oder sowas. Ne? Nach dem Motto, hey, komm, tu mir mal was Gutes, ne? Ich brauche hier einen neuen Vertrag. Da gibt's sicherlich Geschichten, die genauso ablaufen, dass man einen Spieler verpflichtet wird, den man eigentlich gar nicht unbedingt als Nummer 1 Option hatte, aber der wird halt vom richtigen Menschen angeboten. Also nimmt man den dann. Und das ist dann natürlich bei Leuten, die von außen kommen, deutlich weniger der Fall.
Genau, und wenn du den Input dann hast, dann ja, wird vielleicht das andere auch wieder so ein bisschen relativiert beziehungsweise eingefangen. Und ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn sich es gegenseitig ergänzt und das irgendwie zusammenspielt. Ne?
Ja.
Love Hockey, Hate Hockey. Ich kann es mir immer wieder sagen. Ich hasse es, dass es schon vorbei ist. Danke an Bernd Schlegerer.
Danke an Christoph Fetzer.